Moin und willkommen zu Vorwärtsgang, dem Podcast von Vibe. Hier sind alle richtig, die sich für die Welt der Startups und Unternehmensgründung interessieren. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern und allen, die das Startup-Gen in sich tragen. Wir hören ihre Geschichten, ihre Tipps und ihre Einblicke in die spannende Welt der Unternehmensgründung. Egal, ob du selbst ein Startup gegründet hast oder einfach nur neugierig auf die neuesten Entwicklungen in der Unternehmerwelt bist, dieser Podcast ist für dich. Mein Name ist Lorenz und ich bin dein Host. Lehn dich zurück, mach es dir bequem und lass uns gemeinsam in den Vorwärtsgang schalten.
Moin, heute begrüße ich Nabil Elber, CEO von Indicium Technologies, einem Hamburger Startup, das mit KI-gestützten Lösungen den Compliance-Sektor revolutionieren will. Hi Nabil.
Hi, ich grüße dich.
Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst und über dieses große Anliegen, was ihr habt, mit uns sprechen magst. Vielleicht stellst du dich kurz selber vor. Ich glaube, das kannst du besser als ich.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Nabil Elber mein Name. Ich bin nach wie vor zugelassener Anwalt. Das wollen wir später auch nochmal weiter diskutieren. Aber mittlerweile Geschäftsführer von Indicium Technologies hier in Hamburg. Und wir sind eins dieser berühmt und berüchtigten KI-Startups und wollen damit viele Lösungen im Compliance-Bereich anbieten. Die erste davon sind Background-Checks.
Total spannendes Thema, da kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal en Detail zu. Du hast es gerade gesagt, weiterhin zugelassener Anwalt. Also wie kommt man als Anwalt am Ende, also viele Anwälte sind dann auch natürlich in Unternehmen aktiv. Wie bist du dazu gekommen, dann dich für ein Startup zu entscheiden?
Ja, es ist eine ganz spannende Frage. Ich habe damals die Investoren im Grunde genommen neben dem Job kennengelernt, war aber ja als Anwalt schon auch gerne im Bereich Startups unterwegs, war auf vielen Veranstaltungen, habe auch mir selber in der Kanzlei so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, Startups, Startup-Beratung, Venture Capital mehr zu pushen, gerade hier für Hamburg, für den Standort, weil ich total an Hamburg als Standort dafür glaube. Damals war es ja mit der Startup Factory noch eher Gerücht als bestätigt. Das kristallisiert sich ja immer weiter hinaus. Aber da war schon Musik drin. Und ich hatte in der Uni damals schon einmal Exist gefördert auch gegründet, was ja gar nicht so einfach ist. Und darüber kam so ein bisschen der Kontakt zum Ökosystem, die Faszination für die Leute, für die Charaktere. Und ja, so bin ich dann dazu gekommen.
Und dann hast du ja die ganzen klassischen, die Juristerei, den Anwaltsweg durchgemacht, warst dann bist als Anwalt noch tätig. Wie macht man dann diesen Schritt zu sagen, okay, man gibt wirklich einen gesicherten Job auf und sagt so, komm, ich stürze mich ins kalte Wasser und muss das, was ich den anderen immer sage, was sie umsetzen sollten, dann wirklich selber mal machen?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach gewesen. War auch viel Diskussion mit Freunden, mit Mentoren und so weiter. Will man das machen, will man das probieren, aber grundsätzlich glaube ich schon auch an das Modell, also daran, dass wir wirklich, wenn wir wirklich was verändern wollen, dann, dass wir das in Startups, in Unternehmen als Katalysator machen und nichts gegen den Anwaltsberuf, das ist der beste Job der Welt, aber Geschäftsführer ist halt auch gut.
Du hast schon gesagt, Diskussionen mit Freunden, Familie. Gab es auch kritische Stimmen zu den Wechseln oder hast du durchweg so ein positives Umfeld, so geil, komm,
nein,
das ist dein Traum?
Also, das war schon sehr reflektiert, lustigerweise von vielen Leuten, wo ich gedacht hätte, da kommt eher so zurückhaltendes Feedback. Die haben dann gesagt, ja, mach das und dann gut absehbar irgendwie von Mama und Papa kam dann eher so, na, hast du dir das gut überlegt? Das ist doch ein ganz toller, sicherer Job. Ist es auch, aber unter anderem, weil ich das ja schon geschafft habe, die Zulassung ja habe, war so ein bisschen die Idee, naja gut, toi toi toi, dass es klappt, wenn es nicht klappt, dann gehe ich halt wieder zurück in die Kanzlei, in der Hoffnung, dass das nicht ganz so schlimm ist, mein Umweg mal durch die Startup-Welt. Aber tatsächlich, also viele auch befreundete Juristen und so weiter haben mir dann auch ganz klar gesagt, ne, im Zweifelsfall ist das eher Mehrwert als Nachteil sozusagen, ne? Und Ich glaube auch total dran, die Lernkurve ist total stark. Ich mache mein Mini-MBA quasi nebenbei.
Wenn die Zeit noch da ist.
Nee, also ich meine quasi als Geschäftsführer in einem Unternehmen, ja, okay, du hast ja einfach viel mehr mit Zahlen zu tun, musst viel mehr auf die Zahlen achten und so weiter. Und das meine ich sozusagen mit Mini-MBA nebenbei.
Ich habe immer gedacht, dass die Personen, die Jura studieren, einfach wie so BWL nur halt ohne Zahlen.
Ja, fast. Nicht ganz.
Ja, aber schön, dass du den Wechsel angegangen bist. Finde ich total spannend. Ich glaube auch, dass diese positive Zusprache der meisten Leute, die, ich glaube, viele haben so Bock, selber was zu schaffen und diesen, diesen mutigen Schritt dann zu machen, gerade aus der gesicherten Position, ist natürlich schon. Ich glaube, den haben einfach nicht viele und gucken dann noch bewundert auf den Weg, den du da eingeschlagen hast.
Ja. Ist natürlich alles, also so fair muss man ja auch sein, das ist nicht alles immer super, das Gras ist nicht immer grüner auf der anderen Seite, das kommt mit seinen eigenen Herausforderungen, kommt auch mit seiner eigenen Verantwortung, ne? Das muss man auch total eingestehen, das ist wirklich auch teilweise, sag ich mal, schlaflose Abende oder sowas, die man vielleicht als angestellter Anwalt dann weniger hat. Auch wenn es da um Millionen geht, dann ist es bei uns doch so, dass man am Ende irgendwie die Gehälter zahlen muss und irgendwie für die Leute sorgen muss. Und das ist auch viel Verantwortung. Ne? Also das nimmt sich nicht viel, würde ich sagen.
Also war die größte Umstellung vom Wechsel so ein bisschen der Druck?
Ja, so dieser konzentrierte Druck, ne? Also als Anwalt ist das eher so Druck auf allen Schultern und als Geschäftsführer ist halt einfach so, musst du am Ende den Kopf hinhalten und da willst du wenig falsch machen.
Ja, und deine Angestellten wollen wahrscheinlich auch im nächsten Monat noch ein Gehalt
noch einen
haben,
Job haben,
ne? Ja, einen Job und ein Gehalt, beides im besten Fall. Ja. Okay, also total spannend, dass du diesen Wechsel gemacht hast, dann zu Indizium und erklär jetzt nochmal, wo steht ihr aktuell, was ist euer Produkt, euer Service?
Ja, sehr gerne. Genau, wir haben eine Software entwickelt, die viele Einsatzmöglichkeiten hat, die wir aber im Moment konkret dafür entwickelt haben, Hintergrundüberprüfungen von Personen durchführen zu können. Das haben wir gemacht, weil in Amerika, in UK sind Hintergrundüberprüfungen, also Background-Checks, völlig gang und gäbe. Es gibt keinen Job, wo du ansatzweise irgendwas mit Geld zu tun hast, in der Bank, in der Versicherung, den du in Amerika bekommst, ohne einen Background-Check. Und wir haben da eigentlich eine Idee oder ein Mindset erkannt, was immer mehr rüberkommt nach Europa, also teilweise durch Regulatorik befeuert, ja, also durch Geldwäschegesetze, durch NIS II, jetzt viele werden ja durch NIS II oder DORA auch zur kritischen Infrastruktur und das kommt alles mit der Verpflichtung, Zuverlässigkeitsprüfung oder Hintergrundüberprüfung zu machen. Und wir meinen, das muss nicht so lange dauern und das muss bei weitem nicht so teuer sein, wie das bisher war. Und deswegen nutzen wir dafür KI, um diese Möglichkeit einzusetzen und das viel günstiger und viel schneller anzubieten.
Vielleicht mal, wie lange dauert dann so ein Background-Check? Also wenn ich
maximal
wenn ich überrufe,
so 3-4 Stunden.
3-4 Stunden
ja.
Brauchen die und dann
und das ist im Vergleich zu üblicherweise mehrere Wochen. Und ich weiß nicht, wie viele Zuhörer das vielleicht auch kennen vom Sicherheitsüberprüfungsgesetz, teilweise Monate, schon ein starker Mehrwert dann. Das allein schon. Ne? Und dann ist noch so, dass wir das zu einem quasi Zehntel des Preises anbieten. Also das ist enorm, was
okay,
wir da
krass.
Bewegen können. Ja.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Ist das als, also wenn ich als KI unterwegs bin, durchsuche ich alle Seiten, die es so gibt. Also als wenn man so früher so was hat der Schwarm XY irgendwo gemacht, dann suche ich alles und alles, was ich an Bildmaterial, an Verlinkungen bekomme.
Also
wie weit geht das?
Genau, die Idee ist so ähnlich. Ne? Also wir nutzen Open Source Intelligence, also sogenannte OSINT-Quellen, also frei verfügbare Informationen. Nur weil eine Information abstrakt frei verfügbar ist, zum Beispiel Handelsregistereinträge, heißt das ja noch lange nicht, dass ich die auch wirklich sinnvoll zugänglich habe, sozusagen. Und deswegen nutzen wir sogenannte unstrukturierte öffentlich verfügbare Daten und strukturierte öffentlich verfügbare Daten. Das heißt, dann arbeiten wir mit sowas wie Moody's zusammen, mit sowas wie LexisNexis, die uns zum Beispiel Presseartikel zuliefern. Von Moody's bekommen wir Handelsregistereinträge und so sorgen wir natürlich auch dafür, dass wir eine sehr hohe Datenqualität haben. Aber im Prinzip ist es tatsächlich so, ganz einfach runtergebrochen, durchsuchen wir die im Internet öffentlich verfügbaren Daten über eine Person und daraus ergibt sich dann ein Risikoprofil, was schön aufgearbeitet wird mit so einer Art Ampelsystem und dann weiß man, kann man die Leute einstellen oder nicht oder kann man mit denen Investment Geld anvertrauen, weil das ist ja auch wichtig. Die Frage, die wir am Ende beantworten, ist immer, wem vertraue ich da eigentlich mein Geld an? Und das ist die Kernfrage, um die wir uns kümmern.
Geht das tatsächlich auch in den privaten Bereich dann rein? Also wir haben ja ganz häufig oder liest man in der Presse politische Einstellungen etc. sind.
Nee, soweit, also erstmal ist ja wichtig, quasi Arbeitgeber dürfen ja nur einen bestimmten Teil erfahren sozusagen. Das ist ja abgegrenzt vom Fragerecht des Arbeitgebers und du darfst ja als Arbeitgeber deine Einstellungsentscheidungen jetzt nicht auf Rasse, auf Politik, auf Meinung und so weiter stützen. Trotzdem gibt es natürlich Ansichten, die so weit wieder draußen sind, dass sie dann zum Beispiel vielleicht Straftatbestände erfüllen oder als was bei uns relativ häufig ist, ist sogenannte Hassrede, dass man sich also irgendwie bei Social Media auslässt oder ausgelassen hat vor 10 Jahren und denkt, das ist schon längst vergessen. Das finden wir aber trotzdem. Und das kommt dann zurück wie ein Boomerang, ja.
Und das wird dann auch mit ausgespielt in der, ja, in, genau, in dem Antwortbogen. Also wirklich, aber es ist, genau, ja, klar, die einige Fragen dürfen Arbeitgeber nicht stellen in Bewerbungsgesprächen, ja, oder, ja, müssen nicht wahrheitsgemäß, ja, beantwortet, ja, werden. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite, wenn die Informationen natürlich frei verfügbar, ja, im Netz ist, zu finden sind, gibt,
genau,
es da, darf,
also
man, die dann,
muss
darf
man
die dann ver-
genau, das muss man differenzieren sozusagen. Also, ja, das ist ein sehr feines Spiel. Es ist aber im Prinzip so, dass du, ja, sag ich mal, alles, was du über Google findest, kannst du mehr oder weniger verwenden. Alles, was in professionellen Netzwerken ist und alles, was in der Presse steht. Das ist immer sicher verwendbar. Dann, was dazu kommt, ist natürlich, dass du vor dem Datenschutz immer mit Einverständnis natürlich auch weitergucken darfst, ne? Also, und dann gibt es noch so diese Variante, dass du natürlich ein überwiegend berechtigtes Interesse hast, wenn es für dich um besonders viel Geld geht. Also wenn du jetzt Geschäftspartnerüberprüfung machen willst, dann ist es wahrscheinlich so, dass selbst unsere höchste Überprüfungskategorie immer auch ohne Einverständnis gerechtfertigt wäre. Aber das ist eben eine Einzelfallabwägung. Du bist sicherer, wenn du dir einfach das Einverständnis holst. Und so ist es, dass du ja im Bewerbungsverfahren ohnehin das Einverständnis holen musst, um die Daten zu verarbeiten, wenn du eine Bewerbung bekommst. Und da kannst du im Grunde genommen einfach den Satz einfügen, ja, und wir behalten uns vor, Hintergrundüberprüfung zu machen, und dann ist das Thema auch erledigt, ne? Also das ist, klar ist das ein Datenschutzthema und das ist irgendwie aufgeladen, aber eigentlich ist das total handelbar. Und das ist nämlich auch Teil unserer Mission, das den Leuten zu vermitteln, ne? Was überhaupt eigentlich geht, nicht nur mit KI, sondern was auch rechtlich überhaupt möglich ist. Und das ist da eben super wichtig für uns.
Ja, kommt dir deine Erfahrung ja auch zugute.
Das hilft ein bisschen.
Musste, ja, keinen externen, ja, Anwalt bezahlen.
Ja, 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 obwohl wir arbeiten, also manche, ja, tatsächlich ist es so, natürlich, obwohl ich jetzt irgendwie eher Gesellschaftsrechtler und so weiter war, versuchen wir schon, also zum Beispiel mit sehr spezialisierten Kanzleien zusammenzuarbeiten, um auch sowas wie AI-Act-Compliance, ständige Datenschutz-Compliance immer sicherzustellen. Und das ist auch nichts, wo ich sagen würde, ach, das mache ich mal eben nebenbei, das nehmen wir so ernst. Da arbeiten wir gerne auch mit externen Anwälten zusammen, tatsächlich.
Ist ja auch Datenschutz in Deutschland, das ist ja auch ein sehr, sehr hohes Gut.
Ja,
und da,
absolut,
wenn man
absolut
das automatisiert irgendwo abfragt und sich,
ja,
Informationen,
ja,
aussagt.
Ja.
Hattet ihr schon mal den Fall, dass da Falschinformationen waren? Das ist ja, gibt es vielleicht auch?
Ja, also was heißt Falschinformationen? Es ist, also wir nennen das immer den Thomas-Müller-Fall. Ne? Wenn du nach Thomas Müller suchst, dann ist natürlich immer relativ schwierig zu differenzieren, welcher Thomas Müller ist denn da eigentlich gemeint. Und das ist tatsächlich in der Entwicklung, also das, was wir tagtäglich mit der Software machen, auch eine der Hauptaufgaben, diese, wir nennen das Kandidaten, voneinander zu deduplizieren, also voneinander abzugrenzen, ne? Weil erstmal den Thomas Müller an sich zu finden, ist jetzt nicht schwer, aber den richtigen Thomas Müller zu finden, das ist Hauptaufgabe unserer Software und auch teilweise Hauptaufgabe der KI dann, ja.
Ja, krass. Wenn jetzt, was sind so eure Hauptkunden? Du sagtest viel mit Geld, also,
genau, also vor
allen
Dingen,
Geld, wo Geld am Start ist.
Ja, also vor allen Dingen Banken, Versicherungen, Private Equity Fonds jetzt viel in der Vergangenheit und teilweise so Asset Manager, also große Institutionen, die ja nicht nur am Kapitalmarkt, aber eben auch in privaten Investitionen unterwegs sind. Das sind so die Hauptkunden. Wir sehen aber tatsächlich auch viel Potenzial in der kritischen Infrastruktur, ne? Also das ist was, was wir jetzt gerade sehr stark entwickeln, sei es jetzt bei verarbeitender Industrie, bei Defense, bei Aerospace und so weiter. Da gibt es ja auch so ein paar Kandidaten hier in Hamburg, die sicherlich Anforderungen haben für das Thema.
Ist es denn vorstellbar, dass sowas für auch einfach für die klassischen Angestellten irgendwann anwendbar ist? Ich überlege gerade, ob man daraus aus dem, was man erfährt, so Charakteranalysen machen kann? Also einfach mal so ein bisschen weitergedacht, dass jeder, so passt diese Person jetzt ins Team, oder nein? Weil in einem Vorstellungsgespräch sind wir ehrlich, da ist
wenig.
Und die ersten 6 Monate ist jeder anders engagiert als vielleicht dann danach. Geht das?
Im Prinzip geht das schon. Ist halt so ein bisschen die Frage, wollen wir das machen und wollen wir das darstellen sozusagen. Mhm. Ne? Aber ist tatsächlich lustigerweise eine Frage, die jetzt in den letzten 2 Verträgen, die wir unterschrieben haben, immer wieder kam. Hey, ihr habt ja diese ganzen Informationen, könnt ihr nicht auch so Persönlichkeitsanalysen und so weiter machen? Im Prinzip ist das nicht so schwer. Es ist halt so ein bisschen die Frage, wie aussagekräftig ist das psychologische Modell, dessen du dich bemühst, um dann zu diesem Schluss zu kommen, ne? Weil im Grunde genommen läuft das nur über Textanalyse. Und dann ist ja die Frage, wie aussagekräftig ist so das Anhängen von bestimmten Attributen an bestimmte Textstellen sozusagen. Also da so in der Grundannahme kann man Zweifel haben, aber im Prinzip geht das schon. Ja, das ist eigentlich kein Problem. Nichts, was wir bis jetzt machen, aber vielleicht was wir in Zukunft dann mit anbieten.
Ja. Gibt es was sich überrascht hat mal in so einer Recherche, an so was so Informationen man über Personen doch öffentlich findet, wo man denkt so, mein Lieber, in Profilen von Personen, die wirklich irgendwo richtig Verantwortung haben, wo du denkst, da könnte man aber auch mal ein bisschen anders mit seinen persönlichen Informationen umgehen.
Gibt total viele Fälle, also lustigerweise gibt es echt viele Fälle, wo scheinbar davon ausgegangen wird, das Internet vergisst. Und dem ist halt nicht so, ne? Also auch Presseberichterstattung von vor 10 Jahren wird gefunden und auch Presseberichterstattung von vor 10 Jahren, wo es dann irgendwie um Insolvenzverschleppung ging, wird gefunden und auch Presseberichterstattung. Wir hatten einen Fall, da hat jemand sehr eng mit Alexander Falk zusammengearbeitet. Das war ja dieser Verlagserbe, der unter anderem durch Mordanschläge auf die Gegenseite im Gerichtsverfahren auf sich aufmerksam gemacht hat. Und da wurde jemand überprüft, der lange eng mit ihm zusammengearbeitet hat, das aber im CV völlig verschwiegen hat. Das ist aber über Presseanalyse ziemlich schnell rauszufinden. Wenn das dreimal im Manager-Magazin steht, dann finde ich das auch. Ne? Ja. Und das ist halt 10 oder 12 Jahre her, aber das ist schon machbar. Also und da ist anscheinend auch so eine, also der Satz, das Internet vergisst nie, gilt heutzutage umso mehr. Das kann man schon so sagen, ja.
Habt ihr euch irgendwo selbst so eine Grenze gesetzt zum Schutz der, also klar gibt es ja den rechtlichen Schutz zur Privatsphäre, aber gibt es bei euch auch noch was so, ey, da hören wir jetzt auf zu suchen, da ist jetzt wirklich ein Cut oder ist das, weil es öffentlich ist, ist dann auch…
Ja, also es gibt natürlich sowas wie, also zum Beispiel jetzt die Schwangerschaft, ne, ist so ein ganz greifbares Beispiel, darf ein Arbeitgeber nicht erfahren, darf auch seine Entscheidung nicht darauf berufen und das wird quasi rausgefiltert. Also,
okay, filtert ihr tatsächlich raus. Also man kann dann seine Entscheidung auf einer anderen Grundlage treffen, wenn man die Information hat. Man muss es ja nicht darauf treffen als Arbeitgeber.
Genau, aber es ist ja so, also vor dem Fragerecht, ja, also wenn du, also weil wir das ja automatisiert machen, musst du dich ja fragen, was darf der Arbeitgeber denn erfahren? So generell, ne? Und dann ist die Schwangerschaft halt nicht davon umfasst und deswegen filtern wir das raus. Oder das wird halt nicht, also wenn du jetzt auf deinem Profil schreiben würdest, hey, ich bin so happy, dass es endlich geklappt hat auf Social Media ich bin jetzt schwanger und dann würdest du deswegen rausgefiltert, das geht halt nicht, ne? Also da sind wir auch ziemlich strikt und das ist auch Privacy by Default, heißt es ja so schön. Da treiben wir schon viel Aufwand.
Habt ihr das hauptsächlich macht ihr eure Prüfung dann für deutsche Kandidaten oder internationale? Und gibt es da unterschiedliche rechtliche Anforderungen?
Die rechtlichen Anforderungen werden ja vor allen Dingen durch den EU-Datenschutz vorgegeben, ne? Also, weil wenn du das für in der EU ansässige Unternehmen machst, über mehr oder weniger Europäer, dann ist das so oder so immer vom EU-Datenschutz vorgegeben. Aber wir machen auch viel internationalere Überprüfung. Ne? Also lustigerweise neulich einen Fall gehabt in Kasachstan. Alle Ergebnisse waren auf Kyrillisch und die KI ist aber trotzdem zum richtigen Ergebnis gekommen. Haben wir dann nachher überprüft und quasi nochmal extra übersetzt. Das geht schon. Ne? Das ist ja das Tolle an der KI, die hat halt auch keine Sprachbarriere oder sowas. Ne? Also da geht ja die Übersetzung auch super schnell. Das ist ziemlich beeindruckend teilweise. Ja,
ja, das glaube ich. Und du hattest gesagt, das ist jetzt ganz zu Beginn, das ist euer erster Anwendungsfall quasi, die KI loszuschicken, um Background-Checks zu machen.
Ja.
wenn ihr das Thema, wenn ihr den Compliance-Sektor revolutionieren wollt, ja. Was sind weitere Anwendungsgebiete oder, also wie ist so deine Vision, also wo soll das Unternehmen hin und welche Möglichkeiten, welche Services wollt ihr noch anbieten?
Ja, also was absolut naheliegend ist, ist natürlich so der Unternehmenscheck, ne? Also warum, wenn ich jetzt Personen überprüfen kann, soll ich nicht auch Unternehmen überprüfen können? In der Software an sich ist das schon theoretisch drin, ne? Das ist überhaupt kein Problem. Wir brauchen nur ein anderes Frontend, wir müssen andere Ausgaben machen und so weiter. Und da wird es sicherlich als nächstes hingehen. Und dann sind es eben so Sachen, was halt Kunden uns teilweise jetzt schon fragen, so spezialisierte, sagen wir mal zum Beispiel Geldwäsche, Compliance, Anwendungen, bestimmte Checklisten, Zahlungsdienstleister, Onboarding zum Beispiel, sind so Fälle, die uns jetzt schon angetragen werden, wo wir so lose drüber nachdenken. Aber es zeigt sich schon, Compliance und KI passt einfach perfekt zusammen, weil du hast auf der einen Seite hohe, riesige Datenmengen und auf der anderen Seite die Fähigkeit, eben relativ objektiv und wiederholbar darüber urteilen zu können. Und das ist was, was für Compliance super relevant ist, ne? Und diese ganzen repetitiven Aufgaben, die ja so verhasst sind, ja, also irgendwie Geldwäsche-Compliance und irgendwie sowas, das sind Sachen, die man sehr, sehr gut mit KI abbilden kann.
Mhm. Und Zeitaufwand, ne? Sonst sitzen da Leute und recherchieren, ist ja nun auch was, sonst die Leute auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren.
Ja, absolut. Du hast halt, wenn du jetzt unser Tool denkst und du denkst dir irgendwie den Personalverantwortlichen oder die Personalverantwortliche von einer großen Versicherung, stell dir vor, die sucht halt eine Stunde lang bei Google die Kandidaten, dann überleg dir andersrum, was könnte die in der Zeit Positives fürs Unternehmen machen, ne? Und das ist halt das Kalkül oder was wir mitgeben oder inwiefern wir diesen Arbeitsablauf auch massiv erleichtern wollen, ja.
Trainiert ihr die KI selbst?
Wir vordefinieren die Leitplanken sozusagen, aber wir machen nicht so dieses klassische Training, wie man sich das vorstellt, wenn jetzt zum Beispiel bestimmte Sachen getaggt werden oder sowas, ne? Also was man ja kennt, ist das ein Feuerhydrant? Das dient ja eigentlich dazu, Bild-KIs zu trainieren, und dieses Tagging wird dann halt von uns Menschen gemacht, weil wir auf irgendeine Webseite wollen.
Ja.
Das machen wir so nicht, sondern wir nutzen bestehende Modelle und setzen die so ein in bestimmten Leitplanken, und tatsächlich sind die Leitplanken sehr wichtig, ne? Also was soll rausgefunden werden, was nicht, wie soll das rausgefunden werden und wie soll das am Ende auch ausgegeben werden. Wir haben sehr kleine Teile, die aber relativ zentral sind, die wir selber trainiert haben. Das sind aber sehr spezialisierte Anwendungen. Also das hat nichts mit einem ChatGPT oder sowas zu tun. Das ist auch kein Chat-Interface oder irgendwie sowas, sondern das sind sehr spezifische Umwandlungsmechanismen in der Software, die wir selber trainiert haben, im Prinzip, ja.
Ja, und also wir haben die KI läuft ja von alleine. Was ich mich immer frage, also auch, dass die KI einfach erkennt, also die Informationen zusammenbringt aus verschiedenen Quellen und daraus ja auch zieht die Rückschlüsse richtig?
Ja, ne? Ja, absolut. Also das ist ja Kern unserer Aufgabe sozusagen, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und was wir auch, ich meine, das ist jetzt hier im Podcast schlecht zu zeigen, aber im Prinzip, wir haben so eine Art Netzwerkgrafen, also so ähnlich, wie man das vielleicht von anderen Webseiten aus dem Internet kennt. Aber alle anderen Informationen, die wir eben auch bekommen, sei es jetzt Compliance-Themen oder Red Flags, werden in diesem Netzwerkgrafen angezeigt. Und was das bedeutet, ist halt so dieses Amazon-Prinzip von in drei Klicks zum richtigen Artikel, sagen wir in drei Klicks zur richtigen Information. Wirklich in 10 Sekunden siehst du, ob du jemandem vertrauen kannst oder nicht. Und das muss der Maßstab sein, ne? Also du hast dann da jetzt bei dir zum Beispiel dich in der Mitte, dann alle deine Firmenbeteiligungen drumherum, aber eben auch die Ebene hinter der Firmenbeteiligung. Mhm. Das heißt also auch alle Mitgesellschafter in der von dir gehaltenen Firma, und dann sehe ich schon schnell, ob darüber jemand jetzt eine Red Flag hat wegen Geldwäsche, wegen, was weiß ich, Drug Trafficking, alles schon gesehen, ne? Also, und das ist schon relevant dann für Unternehmen, gerade im Geschäftspartner Due Diligence dann, ne? Sich zu überlegen, mit wem will ich denn da eigentlich zusammenarbeiten.
Ja. Also euer Ziel, die Welt etwas sicherer auch zu machen für
absolut, ja.
im Unternehmensbereich. Wo ist denn, habt ihr nicht Sorge oder hättest du Sorge, dass sogenannte Schindluder betrieben wird, weil eure KI natürlich, ich sag mal, in den falschen Händen, wie man so sagt. wie es in irgendeinem Actionfilm wäre, kann man natürlich auch Informationen über Personen sammeln und die für ganz andere Dinge verwenden, gerade wenn man diese Grenze die wirklich in den privaten Sektor da die Grenze einreißt.
Ja, ja. Nee, absolut. Das ist ein völlig veritables Bedrohungsszenario sozusagen. Einerseits haben wir ja eine sehr starke Kontrolle über die Software sozusagen. Also es ist schon so, dass wir sehr klar wissen, was kann man damit machen, was kann man damit nicht machen. Und andersrum würde ich sogar sagen, es ist gut, dass wir das machen, hier in Europa, in Deutschland, unter dem Datenschutz. Und nicht ein amerikanischer Mitbewerber oder die israelischen Kollegen sind zum Beispiel da auch sehr, sehr gut in den Ergebnissen, aber sehr, sehr schlecht in der Einhaltung von Datenschutz. Also da kommen faszinierende Sachen bei raus, aber das hat dann wenig mit Privatsphäre zu tun. Und da gibt es verschiedene Konkurrenten und dessen sind wir uns ja völlig bewusst, aber wir wollen ja gerade diese faire europäische Lösung schaffen, die es eben einerseits ermöglicht, sich die notwendigen Informationen zu holen, aber andererseits eben völlig safe, legal and compliant ist und eben immer verwendet werden kann. Und das ist ja genau unsere Mission, unser USP, warum wir das machen, was wir machen.
Ja. Also gehst du auch davon aus, dass KI auch in der Zukunft gut eingesetzt einen riesen Mehrwert bringen wird?
Ja, ja, ja.
Über alle, jetzt mal losgelöst von eurem Anwendungsfall. Ja,
total, total, total. Also ich vergleiche das immer, ich weiß gar nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, ich weiß auch nicht, warum mir dieses Bild so stark im Kopf bleibt, aber es gibt irgendwie dieses Märchen von einem Jungen mit einer Bohnenranke, der sich dann daran festhält und so irgendwie in den Himmel schießt.
Mhm.
Und so ein bisschen ist es auch bei KI, wenn man eben früh anfängt, sich damit auseinanderzusetzen und früh, sag ich mal, sich festhält an der Bohnenranke, desto höher wird man auch in den Himmel schießen. Denn, also jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du schon ausprobiert hast, ChatGPT hat ja dieses O3, also das höchste Reasoning Model, was aktuell verfügbar ist, jetzt gestern veröffentlicht und der Unterschied ist gigantisch. Und das ist schon wieder ein Jahr später quasi so ein exponentielles Wachstum und das ist ja auch ein großer Vorteil für uns als KI-Unternehmen. Wir können uns immer dem besten Modell bedienen, wir können immer sagen, die können das besser, die können das besser, komm, das tauschen wir schnell aus und so programmieren oder so entwickeln wir auch, ne? Also dass das immer austauschbar bleibt. Super spannend, ja.
Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert. Guter Hinweis, werde ich gleich mal machen, meine nächsten Arbeits. Obwohl, in ChatGPT ist ja auch nicht immer freigegeben zur beruflichen Nutzung. Müssen wir mal gucken,
genau,
wie man es anwendet.
Aber zum Beispiel, wir haben, und das ist auch Teil vom Datenschutz, ne, wir haben dann einen Auftragsverarbeitungsvertrag tatsächlich mit OpenAI, eben damit das alles safe, legal and compliant ist.
Okay.
Ne? Also das ist super wichtig. Ja.
Ja. Okay, wenn wir nochmal so ein bisschen jetzt mit dem Blick auf die Zeit den Bogen schlagen, du hast jetzt super viel Erfahrung mitgenommen aus dem Corporate-Bereich und aus dem Startup. Gibt es auch Sachen, also in beide Richtungen, Erfahrung, die du nicht missen möchtest? Also wo du auch hättest gesagt, das hätte ich gerne auch schon vorher im Corporate-Bereich gewusst, die du jetzt im Startup gemacht hättest?
Ja, schon. Also was man auf der Startup- oder auf der Unternehmerseite total merkt oder wie viel Bedeutung das hat, ist halt der Umgang mit Menschen, die Führung von Menschen, das Verteilen von Aufgaben und so. Das ist ein Riesenfaktor, ne? Also das ist bestimmt 60% meiner Aufgaben ist, hey, wie strukturieren wir das? Wer macht was? Wie? Vielleicht löse ich auch keine Befindlichkeiten aus, ne, und so weiter. Das ist was ich glaube ich, was man super auch als Anwalt nutzen kann. Und andersrum als Anwalt haben wir ja teilweise an riesigen Projekten mitgearbeitet. Ne? Mhm. Also ich darf natürlich nicht so richtig ins Detail gehen, aber das war beeindruckend, was die Leute in der Zeit geschafft haben. Ne? Und das ist so ein Mindset und das war lustigerweise was von einem Unternehmen oder von der Stelle, wo man das gar nicht so erwarten würde damals. Und dann habe ich immer gedacht, na, wenn die das so schaffen, in der Geschwindigkeit so ein Riesending aufzubauen, dann muss das ja irgendwie in der privaten Wirtschaft auch möglich sein. Und das sind so Effekte, die sich schon auch gegenseitig absolut befruchten. Ja.
danke für den Einblick. Und vielleicht als letztes nochmal, was würdest du den Leuten raten, die jetzt überlegen, Unternehmen zu gründen? Die Erfahrung hast du gemacht, du hast Unternehmen während des Studiums noch gegründet. Oder auch denjenigen, die jetzt überlegen, ich bin in meinem Job, das erfüllt mich nicht, ich will selbst was erschaffen.
Ja.
Was sagst du diesen Personen?
Ich glaube, was wichtig ist, und das, da kommen wir so ein bisschen auf den Punkt an, den du zwischendurch schon mal angesprochen hast, man muss sich immer fragen, ist das so, es ist viel Typsache, ne? Also ist das was für meinen Typ? Und im Zweifelsfall muss man da auch viel mit Leuten drüber reden, ob sie einem das zutrauen, irgendwie mit Eltern, mit Freunden und so weiter. Weil die geben dir oft ja Feedback, hey, das ist was für dich oder das ist gar nichts für dich. Und man muss halt mit vielen Leuten reden, weil die Einzelmeinung bringt dann wenig. Aber im Prinzip, wenn man sich das zutraut und wenn man das Gefühl hat, man kann das schaffen, dann kann man das ja in dem Job auch unternehmerischer tätig werden, ne? Auch ein Riesenpunkt, der oft vergessen wird. Und B, gibt es ja viele Varianten, das auch nebenbei schon mal so anzufangen, mal, was weiß ich, eine Warteliste zu machen für die neue Dating-App, die mir halt auf der Arbeit einfällt. Ja, aber das ist wichtig, um früh schon zu testen, wird das was, ne? Und dann kann man das auch relativ risikoarm lösen, glaube ich.
Also einfach probieren und nebenbei schauen, Feedback einholen und dann
absolut,
go
und,
for it.
Und dann am Ende, genau, und am Ende sind gute Ideen dann doch nichts, wenn man sie nicht macht, ne? Und das ist auch so witzig. Viele Leute sagen ja, hey, wir brauchen unbedingt ein NDA, wenn wir über das Startup sprechen und so. Nee, braucht ihr nicht. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Ob ihr die Idee habt oder nicht, macht keinen Unterschied. Ihr müsst Kunden finden, ihr müsst das Ding programmieren. Das sind so viele Folgeaufgaben. Das ist schwer genug und deswegen vorsichtig sein, aber mit der gebotenen Vorsicht kann man viel schaffen.
Dann nehmen wir das als Schlusswort. Vielen lieben Dank, Nabil, für deine Zeit und wir werden uns sicherlich auf der einen oder anderen Veranstaltung oder etc. nochmal wiedersehen.
Vielen Dank.